Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Miriam Rossius, herzlich willkommen. Es gibt sie also doch, Demokratie auf Chinesisch. Wie das geht, macht der Inselstaat Taiwan vor. Dort wird nämlich am Samstag gewählt. Zum Ärger der Führung in Peking, die zu der Wahl schweigt, sonst aber ganz offen ausspricht, dass sie die Kontrolle über Taiwan will.
Wir werden mit größter Ernsthaftigkeit die friedliche Wiedervereinigung anstreben. Wir geben kein Versprechen ab, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und behalten uns die Option vor, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Mehrheit in Taiwan ist völlig klar, dass Taiwans Unabhängigkeit nur zu einer schwerwiegenden Katastrophe führen kann.
So hat Chinas Präsident Xi Jinping den Taiwanern vor einem Jahr gedroht. Er hält die Demokratie für einen westlichen Irrweg. Aber dass chinesische Kultur zusammengeht mit Meinungs- und Pressefreiheit sowie Menschenrechten, zeigen die Taiwaner. Auf der aktuellen Rangliste der US-amerikanischen NGO Freedom House erhielt Taiwan bessere Werte als traditionell demokratische Staaten wie die USA oder Frankreich. Mein Kollege André Zanto war vor kurzem in Taiwan und berichtet heute für die Weltzeit darüber. Hallo.
Hallo.
In vielen asiatischen Regionen, da vollziehen sich ja binnen weniger Jahre regelrechte Quantensprünge. Wie hast du das jetzt empfunden? Es war ja nicht die erste Reise nach Taiwan.
Mein persönlicher Quantensprung bei dieser Reise war eigentlich die Erkenntnis, dass man eine kleine Chipkarte, die man in Taipeh benutzt, um da mit der U-Bahn zu fahren, auch praktisch landesweit benutzen kann. Also sowohl für einen Bus im Osten als auch für eine andere U-Bahn ganz im Süden. Wenn wir uns das vorstellen, für Deutschland von Hamburg bis München eine Nahverkehrskarte. Das wäre natürlich großartig und auch in anderen Bereichen ist Taiwan weit vorne. Schauen wir auf unsere Handys und Laptops. Ich habe meins gerade hier, mein Handy. Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Chip aus taiwanischer Produktion drin. Bei Halbleitern ist Taiwan Weltmarktführer. Und das sorgt dafür, dass eben Taiwan inzwischen auch beim Bruttoinlandsprodukt ein höheres hat als Deutschland zum Beispiel.
Eine bemerkenswerte Entwicklung, die das Land hingelegt hat. Inwiefern gilt das eigentlich auch für die Identität der Bevölkerung? Denn auf der Insel leben ja viele chinesische Familien, die vor 70 Jahren, also nach dem chinesischen Bürgerkrieg, vom Festland gekommen sind.
Genau, das muss man ein bisschen erklären. Ich greife nochmal einen Schritt weiter zurück. Und zwar war Taiwan von 1895 bis 1945 unter japanischer Herrschaft, fiel dann an die Republik China. Die wurde regiert von der Kuomintang. Die verlor dann allerdings den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten, musste dann flüchten auf die Insel Taiwan mit den Anhängern und regierte dort autoritär. Das heißt, auf Taiwan leben jetzt eben noch sehr viele Nachkommen von diesen Chinesen, die rübergekommen sind. Es lebten aber auch schon vorher Menschen dort. Die sehen sich heute auch noch eher als Taiwaner. Die Jüngeren in Taiwan sehen sich heute auch eher als Taiwaner. Es gibt also große Identitätskonflikte dort. Die übertragen sich auch aufs Ausland. Dort kann man auch nicht so genau einschätzen, ist jetzt Taiwan unabhängig oder was ist das eigentlich? Deshalb haben nur noch 15 Länder weltweit Taiwan anerkannt. Auch durch den Druck vom Festland. Denn wir haben am Anfang gehört, Xi Jinping sagt, Taiwan ist unser.
Das heißt, völkerrechtlich ist dieser Status von Taiwan eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Und praktisch, was bedeutet das für die Wahlen am Wochenende?
Praktisch kann man sagen, dass die 23 Millionen Taiwaner im Prinzip zwei große Auswahlmöglichkeiten haben. Die erste, wollen sie einen wieder China-freundlicheren Kurs haben? Wollen sie mehr Zusammenarbeit mit Peking zum wirtschaftlichen Wohle aller? Für diesen Kurs steht die Kuomintang, die jetzt gerade in Opposition ist. Oder wollen sie eher den Kurs der Demokratischen Fortschrittspartei, der aktuellen Regierung, die sagt, wir wollen mehr Eigenständigkeit, wir wollen neue Partner suchen in Südostasien und uns vom Festland unabhängiger machen? Das sind so die beiden großen Linien, die jetzt auf dem Wahlzettel stehen.
Und schon entschieden hat sich in dieser Frage vor allem die junge Generation. Auch dazu hat André Zanto in Taiwan recherchiert.
This is one of the major protest site for activists.
Wei Yang gestikuliert wild mit seinen Armen. Der junge Mann steht mit Kaffeebecher auf einem schmalen Fußweg an einer achtspurigen Straße in Taipeh, direkt an einem Zaun. Dahinter ist das Parlament Taiwans. Hier ist er 2014 mit anderen Studenten der Sonnenblumenbewegung eingedrungen.
There were about 500 to 1000 police
around in this area.
Es waren etwa 500 bis 1000 Polizisten hier. Wir waren etwa 500 Leute und haben sie ausgetrickst. Wir kamen durch das Tor am Seiteneingang und besetzten die Parlamentskammer.
Für 23 Tage besetzten die jungen Taiwaner ihr Parlament, erhielten für Zuspruch Essenspakete und immer mehr Sonnenblumen. So entstand der Name der Bewegung, die das Land seitdem verändert. 500.000 Menschen gingen in der Folge auf die Straße, um gegen den Kurs der damaligen Regierung zu protestieren. Die Kuomintang herrschte Jahrzehnte in Taiwan und setzte auf enge Partnerschaft mit dem Festland. Sie unterzeichnete ein Abkommen mit der Kommunistischen Partei nach dem anderen. Beim 23. lief das Fass über. Die Angst vor Chinas Einfluss wurde zu groß für junge Aktivisten wie Wei Yang.
This is the first time in the history you see so many young people and from all walk of life on different part of Taiwan they gather up.
Zum ersten Mal in der Geschichte haben sich so viele junge Leute aus allen Berufen und Regionen in Taiwan versammelt und die Kuomintang-Regierung wirklich erschüttert. Früher dachten wir, die Kuomintang ist unberührbar.
Like we cannot change the foundation of its power, but then we have this hope.
Aber in der folgenden Wahl 2016 gewann Oppositionskandidatin Tsai Ing-wen mit großem Abstand die Präsidentschaft.
The current president Tsai Ing-wen won by large margin.
Tsai Ing-wen hat nun 4 Jahre Regierungsarbeit hinter sich. Ihre Demokratische Fortschrittspartei eroberte damals auch erstmals gleichzeitig die absolute Mehrheit im Parlament. Mit dieser Machtfülle versuchte sie, Chinas Einfluss auf Taiwan zu reduzieren. Noch läuft 40% des Handels mit Festlandchina. Perspektivisch sollen südostasiatische Länder wichtiger werden. Die Antwort aus Peking kam prompt. Die Kommunistische Partei kappte alle diplomatischen Kanäle, bis heute, und machte Taiwan 6 verbündete Länder abspenstig. Dazu kamen innenpolitische Kontroversen und so sanken die Umfragewerte von Tsai Ing-wen und ihrer Fortschrittspartei Anfang 2019 bis zu den Protesten in Hongkong.
Wir wollen die Eigenständigkeit von Taiwan beschützen. Wir wollen nicht Hongkong werden. Deshalb bin ich hier.
Sam ist 55 Jahre und treuer Anhänger von Präsidentin Tsai. Immer wenn sie in seinem Stadtteil Banqiao für einen Wahlkampfauftritt kommt, ist der Mann mit dem runden, freundlichen Gesicht da und schwenkt die grüne Fahne der Fortschrittspartei. Er habe auch schon mehrfach geschafft, ihre Hand zu schütteln, verrät er stolz. Ihre Politik findet er sehr gut.
The policy of the president is very correct. Taiwan needs to change.
Veränderung bedeutet für Sam eine Abkehr von der alten Linie der Kuomintang-Regierung, die das Wohl Taiwans in stärkerer Anbindung an den großen Bruder sieht. Das könne nicht gut gehen.
The Chinese government, they want to unify the whole China.
Chinas Regierung will alle Teile Chinas vereinigen,
and Hong Kong and Taiwan.
Inklusive Hongkong und Taiwan. Aber wir möchten unser Leben wie jetzt in Taiwan behalten, mit Demokratie.
Now in Taiwan for democracy. Also many people in Taiwan, they want independence.
Einige wollen auch die volle Unabhängigkeit. Aber meiner Meinung nach sollten wir den Status quo erhalten. Das ist die beste Wahl für Taiwaner.
The status quo is the best choice for Taiwan people.
Damit liegt Sam wenig überraschend genau auf der Linie von Präsidentin Tsai Ing-wen. Die weiß, wie gefährlich eine formale Unabhängigkeitserklärung ist. Das könnte ein militärisches Eingreifen der Kommunistischen Partei provozieren und Taiwans Ende bedeuten. Also versucht Tsai, den Status quo zu erhalten. Sie wehrt sich gegen Fake-News-Kampagnen vom Festland, militärische Drohungen und den Druck auf Taiwans verbliebene Partnerländer. Taiwan soll als Leuchtturm der Demokratie in Asien dastehen, was ihr hier viel Beifall einbringt. Endlich ist der Moment da, auf den Sam und ein paar tausend andere gewartet haben. Durch das Meer aus grünen Fahnen schieben die Sicherheitskräfte die Präsidentin auf die Bühne. Tsai Ing-wen lobt erst die Erfolge des hiesigen Abgeordneten, der die schlechte Parkplatzsituation im Stadtteil verbessert habe. Dann kommt sie auf die Wirtschaft im Land zu sprechen, die von Quartal zu Quartal stärker werde. Die Steuereinnahmen stiegen, mehr Geld fließe in die Versorgung der wachsenden Zahl der Älteren. Und für die Jüngeren würden neue Kitas gebaut, damit die Eltern arbeiten könnten. Und am Ende ruft die Präsidentin alle auf, Taiwans Demokratie und Eigenständigkeit zu beschützen. Die ganze Welt schaue auf die Wahlen in Taiwan. Da stimmt auch Sam in den Chor ein und ruft auf Taiwanisch: Wählt sie! Laut Umfragen wird Tsai Ing-wen die Präsidentschaftswahl in Taiwan mit gut 20% Abstand gewinnen. Auch ihre Demokratische Fortschrittspartei liegt inzwischen vorn, deren absolute Mehrheit im Parlament ist aber in Gefahr. Auch weil viele Jüngere zur Partei der neuen Kraft übergelaufen sind.
Hi, I'm Huang Yufen. I don't know any German or my English is so suck. Okay.
Huang Yufen ist 29 Jahre und kommt gerade aus dem Stadtparlament von Taipeh. Sie ist die zweitjüngste Abgeordnete und mit ihren Parteifreunden sowas wie der frische Wind in Taiwans Demokratie. Ihre Partei der Neuen Kraft gründete sich 2015 aus der Sonnenblumenbewegung und spricht als einzige laut von der Unabhängigkeit Taiwans. Das brachte ihr 6% der Stimmen, den Einzug ins nationale Parlament und einige Sitze in Städten wie Taipeh.
It's not my in my life schedule or any schedule. No, no.
Es war nicht in meinem Lebensplan vorgesehen, dass ich in die Politik gehe. Nein, überhaupt nicht.
Not at all. After the Song for Movement, I into the
Aber nach der Sonnenblumenbewegung ging ich 2015 zur Kampagne von Tsai Ing-wen, um dort als Assistentin von einem ihrer Berater zu arbeiten. Dann war ich länger bei dem neuen Komitee, das aufklären soll, wo das große Parteivermögen der Kuomintang ist. Und dann fragte mich 2017 Freddy Lim, ob ich nicht seiner Partei beitreten wolle, um für das Stadtparlament zu kandidieren.
Freddy Lim, das ist ein Popstar in Taiwan. Und als der anrief, sei das sehr verrückt gewesen.
Ja, yeah, it's crazy, really, right? Including he or the situation is crazy.
Freddy Lim ist Metal-Musiker und wegen seiner martialischen Posen und Bemalung sehr bekannt auf der Insel. Er kämpft aber auch schon lange für Taiwans Unabhängigkeit und war schnell sowas wie das Vorzeigegesicht für die Partei der Neuen Kraft. Und erwarb viele junge, engagierte Taiwaner an, wie Yufen, auch in die Politik zu gehen, um das alte politische System zu verändern.
We don't have any family in the politics.
Leute wie ich haben keine Familie, die schon in der Politik ist. Wir haben kein Geld von großen Spendern.
Money.
Und so kamst du in Taiwan nie in die Politik. Für junge Leute, die das alles nicht haben, ist das unmöglich, haben alle gedacht.
Because never happened, so everybody think it's impossible.
Aber ich wollte zeigen, doch, es geht.
Make some improvement, it's possible. Yeah, it's the real reason I want to do this thing.
Yufen hat genau 13.213 Stimmen erhalten. Das sei nun ihre Glückszahl, die sie nie wieder vergessen werde. Besonders am Herzen liegen der 29-Jährigen soziale Themen, die in Taiwans Leistungsgesellschaft nicht sehr populär seien. Genauso wie Kritik an der Regierungspartei, weil die ja zum selben Lager gehöre.
Es ist echt schwer. In Taiwan können wir die Parteien nicht aufteilen nach links und rechts.
Left and the right. We just can separate the China side and Taiwan's side.
Bei uns sind die Parteien entweder auf Chinas Seite oder auf Taiwans Seite. Und wenn wir jetzt die Demokratische Fortschrittspartei von Präsidentin Tsai kritisieren, beschuldigen uns einige, dass wir der Kuomintang helfen, also der China-Seite.
Saying that we are helping the KMT. So I will say that.
Aber ich kann sagen, wir kümmern uns um das Thema Arbeit. Der Mindestlohn muss erhöht werden, der Arbeitsschutz verbessert werden. Genauso wie die Bezahlung für Jüngere. Wir müssen sehr lange arbeiten für sehr wenig Geld.
Aufgebaut hat dieses harte kapitalistische System, das Taiwan großen Wohlstand bescherte, die alte Elite der Kuomintang. Die Partei gründete 1912 auf dem Festland die Republik China, regierte dort bis zur Niederlage gegen Maos Kommunisten und flüchtete dann mit rund 2 Millionen Anhängern auf die östliche Insel Taiwan. Angeführt von Chiang Kai-shek unterdrückte die Kuomintang die ansässige Bevölkerung und baute ihren Machtapparat neu auf, um irgendwann das Festland zurückzuerobern. Dieser Wettstreit um das wahre China, der läuft bis heute.
My party has a very clear, platform that we are anti-Taiwan independence.
Alexander C. Huang ist langjähriges Mitglied der Kuomintang. Unabhängigkeit für Taiwan? Auf keinen Fall. Das ist das Erbe der Festlandflüchtlinge, das auch seine Familie in sich trägt.
My father from China.
When did he
come? 1951.
Mein Vater ist aus China. Er kam 1951. Er dachte in den ersten 10 Jahren, das werde nur ein temporärer Aufenthalt. Aber jetzt ist er 93 und sagt, ich werde hier begraben. Ich bin Taiwaner und Chinese. Seine Generation hält alle hier für Chinesen. Aber er will nicht unter der Herrschaft der Kommunisten leben. Meine Generation ist mit einer friedlichen Koexistenz zufrieden. Und die jüngere Generation sieht das sehr simpel. Wir sind Taiwaner. Das verdammte China ist uns egal.
Taiwan number one, we don't care. You damn China.
Alexander C. Wang spricht viel mit Jüngeren. Der 60-Jährige ist Professor an einer Hochschule und will seinen Studenten vermitteln, dass die Kommunistische Partei nicht gleichbedeutend ist mit China. Er hat lange im Außenministerium gearbeitet, war Vizeminister im Ministerium für Festlandangelegenheiten. Er kümmert sich also mehr als sein halbes Leben um die Beziehungen zwischen den Nachbarn der Taiwanstraße.
Wir sind eine Demokratie und drüben haben sie ein anderes System. Da kommen wir also nicht zusammen. Aber wir müssen die chinesische Gesellschaft und die Leute nicht hassen. Es gibt viel Austausch zwischen uns, religiöse Gruppen, die Wirtschaft, Akademikerprojekte. Wir müssen Politik trennen von anderen Elementen. Ich sage den Jüngeren immer, es ist in Taiwans Interesse, mit China klarzukommen. Wir müssen sie nicht lieben, aber wir müssen mit ihnen klarkommen, um Frieden zu sichern.
You don't have to love them, but you have to deal with them, to make sure that we maintain in peace.
Aber welcher Frieden ist mit China möglich, mit Blick auf die Demokratieunterdrückung in Hongkong? Das sei nur ein Wahlkampfthema, meint der Kuomintang-Politiker. Hongkong sei nicht mit Taiwan vergleichbar. Die Demokratische Fortschrittspartei nutze das nur, um den Leuten Angst zu machen und provoziere so Chinas kommunistische Partei weiter. Das müsse endlich aufhören.
I can feel the danger.
Ich kann die Gefahr über die Taiwanstraße fühlen. Wir haben einen sehr sprunghaften US-Präsidenten, unvorhersehbar, was er tut. Und wir haben einen chinesischen Führer mit sehr klaren Ansichten. Xi Jinping will China wieder groß machen. Er bestraft uns, wo er kann. Vor 4 Jahren hatten wir noch 21 verbündete Länder. Jetzt sind es nur noch 15. Mit Tsai Ing-wen würden wir 4 weitere Jahre diplomatische Funkstille zum Festland haben. Ist das gut für Taiwan? Deshalb bin ich für einen Regierungswechsel zurück zur Kuomintang. Bei der Wahl geht es darum, Taiwan eine Atempause zu verschaffen.
Für mich, die ganze Election ist, Taiwan eine Break.
Falls die Kuomintang diese Wahl erneut verliere, werde das verheerend sein für das Überleben der Partei in ihrer ursprünglichen Ausrichtung, fügt Professor Wang noch an. Und sie habe ein Nachwuchsproblem und bilde die Veränderungen in der Gesellschaft ungenügend ab. Ähnlich wie bei den Republikanern in den USA nutzte diese Situation ein Außenseiter, der mit Hilfe der sozialen Medien zum Überraschungskandidaten für die Präsidentschaft wurde. Hier im Süden von Taiwan in Kaohsiung, wo täglich Schiffe am größten Containerhafen des Landes ankommen, regiert Han Guoyu. Mayor Han nennen ihn seine Anhänger respektvoll, er tue endlich etwas und spreche so wie die einfachen Leute. Kritiker sagen, er klopfe Frauen- und ausländerfeindliche Sprüche. So schreiben einige schon vom taiwanischen Trump, der zum Erstaunen aller 2018 die zweitgrößte Stadt Taiwans eroberte. Nun soll er für die Kuomintang gleich durchstarten, zum höchsten Amt im Staate. In Kaohsiung trauen ihm das viele zu.
If he become the president, I even believe Kaohsiung will win also.
José Lee fährt mit Touristen durch den Hafen von Kaohsiung und erklärt ihnen die massiven Veränderungen, weg von Industriehallen hin zu Kunst und Kultur. Seine ganze Familie werde Han Guoyu wählen, weil er nah an der Bevölkerung sei, wer ihn kenne, würde ihn mögen und er halte, was er verspreche.
Das Schlimme hier ist, wenn die Regenzeit kommt, haben wir immer Überflutung in Kaohsiung. In nur einigen Monaten hat er das alles gelöst. Die andere Bürgermeisterin war 12 Jahre hier und nie hat es geklappt.
Die alte Bürgermeisterin war von der Demokratischen Fortschrittspartei. Die spalte aber nur das Land, meint der Tourguide.
They don't like our country. They don't like Republic of China. They don't like our national anthem. They don't like our flag.
Sie mögen unser Land nicht. Sie mögen nicht unsere Hymne und sie mögen nicht unsere Nationalflagge.
Die Flagge von Taiwan ist gleichzeitig die Flagge der Kuomintang. Die hat das so festgelegt in ihrer autoritären Herrschaftszeit. Andere Parteien zeigen die Flagge kaum. Im Wahlkampf von Han Goyo tauchen nun Hymne und Flagge wieder exzessiv auf, um nationalistische Gefühle zu wecken. Sehr zur Freude seiner älteren Anhänger wie José Lee. So wie der 56-Jährige es empfindet, war das Land früher vereint und friedlich. Jetzt mit den anderen Parteien gäbe es eine Spaltung.
Nachdem wir demokratischer wurden, verschlechterte sich unsere Wirtschaft und die Gesellschaft auch. Das sagen die Medien nie. Und über die Japaner wird auch immer zu positiv gesprochen. Die haben während ihrer Kolonialzeit auf Taiwan 300.000 Menschen getötet und die Kuomintang weniger als 10.000.
But KMT only kill local people when they just arrive in Taiwan. Less than 10.000.
Die Aufarbeitung dieser Zeit des Terrors unter der Kuomintang läuft gerade erst an. Sie ist ein Teil der Neuausrichtung. Vor allem die Jüngeren fragen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Ein schmerzhafter Prozess, der die Gesellschaft und auch Familien spaltet. Ein offen ausgetragener Streit, wie das so ist in einer Demokratie.
Taiwan und die Wahl am Samstag. André Zanto war vor wenigen Wochen in der asiatischen Inselrepublik und er ist jetzt weiter hier im Studio. Ja, lass uns doch direkt anknüpfen an das, was du am Ende des Beitrags benannt hast, die Aufarbeitung der diktatorischen Jahrzehnte in Taiwan. Viele Länder scheitern ja an einer ehrlichen, öffentlichen Auseinandersetzung mit den Verbrechen der eigenen Vergangenheit. Taiwan hat sich aber offenbar sehr viel vorgenommen.
Richtig, da geht es zum Beispiel um den sogenannten 228-Vorfall. Der spielt am 28. Februar 1947. Damals kam die Kuomintang gerade auf die Insel und hat gegen alle, die sich ihr in den Weg gestellt haben, einen regelrechten Vernichtungszug von Nord nach Süd durchgeführt. Tausende Menschen wurden dabei umgebracht. Und das war eben der Beginn der Zeit des sogenannten Weißen Terrors in Taiwan. Die dauerte bis 1987. Da wurden viele Menschen gefoltert, mehr als 100.000 kamen ins Gefängnis, wieder tausende Tote sind zu beklagen und all diese Verbrechen dieser Zeit der Diktatur, die müssen eben jetzt aufgearbeitet werden und auch Einklang in die Schulbücher finden. All das wird gerade gemacht, ist natürlich nicht so einfach, wenn die Kuomintang weiterhin eine wichtige politische Kraft ist im Land. Die fand es auch nicht so gut, dass es jetzt eine Kommission gibt zur Ermittlung des Vermögens der Kuomintang. Das hat sie abgegeben im Zuge der Demokratisierung. Wohin genau, muss bis heute auch noch geklärt werden.
Das klingt ja wirklich sehr bemerkenswert, vor allem wenn man daran denkt, dass andere asiatische Länder wie zum Beispiel Kambodscha, Laos oder auch Japan sich immer noch extrem schwer tun, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. In Taiwan gibt es aber noch ganz andere Themen, die erstaunliche Strahlkraft tatsächlich für die ganze große Region entwickeln könnten. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat Taiwan die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt.
Das war wirklich asienweit eine Nachricht. Eben als erstes Land in Asien, wenn wir jetzt mal Israel außen vor lassen, hat Taiwan das geschafft. Und zwar nicht, weil das Land an sich mit einer großen Mehrheit da so progressiv ist, sondern auch gegen Widerstände. Es gab im Jahr zuvor nämlich eine Volksabstimmung. Da hat sich eine knappe Mehrheit dagegen entschieden, dass sie das haben wollen, die Ehe für alle. Denn Taiwan ist an sich noch eine sehr konservative Gesellschaft, auch eine sehr alte Gesellschaft mit einer der niedrigsten Geburtenraten weltweit. Und da haben aber jüngere und auch progressivere Politiker es geschafft, da eben diesen Grundsatz, der in der Verfassung eben steht, Gleichheit dann eben auch der Regierung nahezubringen. Und die hat das dann umgesetzt und wurde dafür auch belohnt von vielen Jüngeren. Ich habe mal eine NGO besucht, die da auch maßgeblich daran beteiligt ist, Lobbyarbeit zu leisten für die LGBT-Community. Die heißt Hotline und macht sowas wie jeden Abend sich hinsetzen, Freiwillige tun das und nehmen einfach den Hörer ab und Leute rufen an. Das heißt, wenn ich jetzt als junger Mensch in Taiwan merke, ich bin schwul, bisexuell etc., dann habe ich in der Regel erstmal an meiner Familie kaum jemanden, mit dem ich sprechen kann darüber. Das heißt, ich rufe dann diese Hotline an, um erstmal einen Kontakt zu haben, um erstmal meine Gefühle zu äußern. Das ist immer noch sehr, sehr schwer in Taiwan, aber es gibt diese Organisationen, die das inzwischen machen. Die organisieren auch zum Beispiel die größte Pride in Asien, die Taipei Pride. 200.000 Menschen im letzten Jahr, sehr bunt und sehr groß und sehr laut. Und da tut sich in diesem Bereich sehr viel. Man sieht das auch im Tourismus, wo eben Taiwan für die LGBT-Community ein Anlaufpunkt ist, was in anderen Ländern Asiens ja wirklich ein Problem ist.
Also ganz neue Wege und eine sehr fortschrittliche offizielle Haltung bei einem sehr umstrittenen Thema. Ziemlich umstritten ist auch der Atomausstieg. Taiwan will den bis 2025 schaffen, also schon in 5 Jahren. Ist das realistisch?
Das kann ich heute schwer sagen. Die Opposition sagt auf jeden Fall, das ist zu ambitioniert. Wir müssen dieses Datum verschieben. Die 3 Atomkraftwerke sollen aber abgeschaltet werden, so sagt es die Regierung. Und gleichzeitig will sie eben die Erneuerbaren stark fördern. Die machen derzeit nur etwa 5% des Strommixes aus. Bis 2025 sollen das dann 20% Erneuerbare im Strommix sein. Erst im vergangenen Jahr ist der erste Windkraftpark, der große, gestartet vor der Westküste. Da sollen noch viele folgen. Gleichzeitig soll die Solarkraft stark ausgebaut werden. Man will dann eben langfristig weg von Kohle, Gas und Öl. Die sind noch mit Abstand die wichtigsten Energieträger in Taiwan, in diesem sehr, sehr energieintensiven Land. Warum macht das Taiwan jetzt? Auch weil sie die Pariser Klimaziele erfüllen wollen. Sie dürfen eigentlich gar nicht mit am Tisch sitzen, weil sie eben nicht anerkannt werden. Aber von sich aus sagt die Regierung, wir wollen diese Klimaziele erfüllen und auch den Atomausstieg, auch eben mit dem Vorbild Deutschland, das wollen wir von uns aus schaffen.
Und warum prescht die jetzige Regierung dermaßen vor? Also es geht da ja auch um Themen, für die es offensichtlich noch keine stabile Mehrheit gibt im
Richtig.
Land.
Ja, das ist aus meiner Sicht eine Profilierungsstrategie der aktuellen Regierung. Die versucht eben, Taiwan darzustellen als Leuchtturm der Demokratie in Asien, auch in gesellschaftspolitischen Fragen Taiwan sehr weit vorn darzustellen, eben auch bei der Energiefrage Taiwan virtuell mit an den Tisch zu setzen, der Länder, die da eben weltweit vorangehen. Auch um zu zeigen, da drüben in der Diktatur auf dem Festland, das ist eigentlich nicht der bessere Partner. Gut, die haben den riesigen Markt von 1,4 Milliarden Menschen, aber wir hier, wir haben Demokratie und auch eine starke Wirtschaft. Wir sind eigentlich der Partner, mit dem ihr zusammenarbeiten solltet. Isoliert uns bitte nicht weiter, ignoriert uns bitte nicht weiter, denn wir sind euch eigentlich viel ähnlicher als die große Diktatur da auf dem Festland.
Wegweisende Entscheidungen in ganz vielen Bereichen. Am Wochenende wissen wir dann genauer, wie sich das auch in der Parlaments- und Präsidentenwahl spiegelt. André Zanto war zum Gespräch im Studio. Dankeschön.
Gern.
Hören Sie sich auch unseren nächsten Podcast an. Das Thema ist dann Koalaland im Feuer, wie Australien seine Wildtiere ausrottet. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.